This podcast is brought to you by LMU Munich.
Herzlich willkommen zu diesem Video. Hier werde ich die Aufgabe nicht-orthogonale Basis und Metrik des zweiten Rechenmethodenübungsblattes vorstellen. Konkret geht es in der Aufgabe darum, den Umgang mit einer solchen Basis, die hier durch diese beiden Vektoren beispielhaft gegeben ist, zu erlernen und insbesondere in diesem Zusammenhang auch den Begriff der Metrik zu verstehen. In der ersten Teilaufgabe ging es darum, explizit zu zeigen, dass die Vektoren V2 und V1 eine Basis bilden. Und von einer Basis wissen wir ja, dass sie ein Satz linear unabhängiger Vektoren ist, die den Vektorraum vollständig aufspannt. Also jeder Vektor sich durch diese Vektoren in einer eindeutigen Art und Weise darstellen lässt. Eine Möglichkeit, um zu zeigen, dass V1 und V2 eine Basis ist, ist, die Standardbasisvektoren E1 und E2 durch die neue Basis auszudrücken. Also wir wollen E1 und E2 durch die Basisvektoren V1 und V2 ausdrücken. Können wir das machen? Also liegt eine solche eindeutige Transformation vor? Dann ist der Weg von dieser Standardbasis zur V-Basis eine Basistransformation, also lediglich ein Wechsel der Basis, und auch diese beiden Vektoren bilden eine Basis. Dazu betrachten wir zunächst V1, und wenn wir uns V1 angucken, sehen wir, dass dieser Vektor genau der zweifache Vektor von E1 ist. Das heißt, V1 ist gleich 2 mal E1, und daraus erkennen wir schon die Umkehrung: E1 ist gleich 1/2 mal V1. Bei V2 ist die Sache etwas komplizierter. V2 setzt sich, wie wir sehen, zusammen aus einer 1 in der x und einer 1 in der y-Komponente. Das bedeutet aber ganz einfach für die Zusammensetzung aus den Standardbasisvektoren, dass V2 sich einerseits aus E1 und aus E2 additiv zusammensetzt. Diese Relation wollen wir nun nach E2 umkehren. Dazu stellen wir sie nach E2 um. Dann gilt E2 ist gleich V2 minus E1, und E1 können wir noch durch V1 ersetzen. Wir erhalten also minus 1/2 V1 plus V2. So, jetzt nochmal die Anmerkung. Lediglich diese Basisvektoren nach in Standardbasisvektoren umzustellen, reicht nicht. Erst diese beiden Gleichungen, E1 und E2, die offenbar eine eindeutige Umrechnungsvorschrift zwischen den Basisvektoren angeben, zeigen, dass V1 und V2 eine Basis bilden. Ein Gegenbeispiel, um zu zeigen, dass diese Gleichungen nicht ausreichen, wäre das Beispiel, ich nenne die Vektoren jetzt mal W1 gleich 1, 0 und W2 gleich 2, 0. Auch in diesem Fall lassen sich W1 und W2 durch E1 und E2 ausdrücken. Doch es ist offensichtlich, dass diese beiden Vektoren keine Basis aufspannen können für den R2, da sie keinerlei Informationen über die Y-Komponente haben. Und tatsächlich ist es so, wenn wir diese Gleichungen nach E2 auflösen wollen, ist es nicht möglich, eine Gleichung für E2 im Abhängigkeit von V2 und V1 zu erhalten. In diesem Fall hätten wir also keine Basis. Das hier nur als Beispiel, um diese Art des Beweises zu veranschaulichen. Kommen wir nun zur Teilaufgabe B. Hier ging es darum, die Vektoren x und y, die in der Basis V1 und V2 angegeben waren, in die Standardbasis zu übertragen, um dann das Skalarprodukt der beiden Vektoren auszurechnen. Um das zu lösen, betrachten wir zunächst mal die Vektoren x und y, die uns angegeben sind in Komponentenschreibweise mit Indizes oben als 3 minus 4 und für y minus 1, 3. Man sollte sich noch einmal bewusst sein, das ist nicht als Vektor zu verstehen, der in die gewöhnliche x-Richtung 3 und in y-Richtung minus 4 zeigt, sondern als Vektor, der in V1-Richtung 3 Einheiten zeigt und in V2-Richtung minus 4 Einheiten zeigt. Gleiche Logik gilt auch für den y-Vektor. Also ganz wichtig, diese Schreibweise ist in der V-Basis dargestellt und nicht in der Standardbasis. Für die weitere Aufgabe habe ich hier oben noch einmal die Basis notiert, die wir jetzt dann gleich brauchen werden. Wir wollen nun genau verstehen, wie die Vektoren x und y denn nun tatsächlich in der anschaulichen Standardbasis aussehen. Und dazu benutzen wir die hier angegebenen Formeln für x und y, um die ganze Sache in die Standardbasis umzurechnen. Zunächst einmal haben wir v1 mal x1. v1 ist durch diesen Vektor gegeben. Und x1 ist einfach 3. Dazu kommt dann v2, also der Vektor 1, 1, multipliziert mit x2, also minus 4. Wenn wir das zusammenzählen, erhalten wir für die erste Komponente 6 minus 4, das ergibt 2. Und für die zweite Komponente 0 minus 4, das gibt minus 4. Das gleiche können wir nun für den y-Vektor tun und ihn in die Standardbasis umrechnen. Dazu müssen wir zunächst mal den v1-Anteil berücksichtigen, der mit minus 1 gewichtet ist. Als zweites kommt dann der Anteil in v2-Richtung hinzu, der mit 3 Einheiten gewichtet ist. Insgesamt erhalten wir also minus 2 plus 3, das ist 1, und wir erhalten 0 plus 3, das ist 3. Wir haben jetzt also erfolgreich die Vektoren x und y in die Standardbasis umgerechnet, können nun also auch anschaulich verstehen, wie diese Vektoren im Koordinatensystem aussehen und insbesondere auch ihr Skalarprodukt ausrechnen. Das Skalarprodukt von x und y in R2 ist ja gegeben durch die komponentenweise Durchmultiplizierung von den beiden Vektoren. Sprich, wir multiplizieren die erste Komponente von beiden Vektoren miteinander und die zweite. Dadurch erhalten wir 2 mal 1 und dann 4 mal 3 mal minus 1, also 2 und dazu kommt noch minus 12. Wir erhalten also als Gesamtergebnis minus 10. Wir haben jetzt also die Vektoren x und y in die Standardbasis übertragen und ihr Skalarprodukt ausgerechnet. In der Teilaufgabe 3 tritt nun zum ersten Mal der Begriff der Metrik auf. Konkret ist die Metrik zunächst mal einfach definiert über das Skalarprodukt von den Basisvektoren. Im Allgemeinen muss eine Basis nicht orthonormal sein und das Skalarprodukt von den Basisvektoren somit nicht zwangsläufig nur 0 und 1 ergeben, wie wir das ja von der Standardbasis kennen. Im Allgemeinen ergibt das Skalarprodukt einen beliebigen Wert, den wir dann, wenn wir den i-ten und den j-ten Basisvektor multiplizieren, als das Metrikelement GIJ bezeichnen. In der Vorlesung bereits besprochen wurde die Tatsache, dass sich das Skalarprodukt von zwei Vektoren im krummlinigen Basen ausdrücken lässt durch die komponentenweise Multiplikation von xi und yj mal das Metrikelement gij. Insbesondere ist zu beachten, dass es sich hierbei um zwei Einstein-Summen handelt, sowohl über die beiden i's als auch über die beiden j wird summiert. Weiterhin sind natürlich x und y mit den beiden Indizes oben immer noch die Komponenten in der V-Basis, wie wir sie bereits in der Teilaufgabe b zu Beginn gegeben hatten. GJ ist dann die sogenannte Metrik und in dieser Form hat das Skalarprodukt die gleiche Form, wie wir sie aus der Standardbasis kennen. Wir erhalten also stets die gleichen Ergebnisse. Bevor wir zu einer Ausrechnung des Skalarprodukts kommen, geht es in dieser Aufgabe zunächst mal nur darum, die Metrik zu berechnen, also die Elemente G11 bis G22, da wir hier zwei Basisvektoren haben. G11 ist also einfach das Skalarprodukt von V1 mit V1 im R2. Wir haben die Vektoren V1 und V2 uns hier notiert, das heißt, dieses Skalarprodukt ist das Skalarprodukt von 2, 0 mit sich selber und ergibt in diesem Fall also 4. G12 ist dann das Skalarprodukt von V1 mit V2. Wenn wir diese Formel betrachten, der erste Indiz ist dieser und der zweite Indiz gibt diesen an. Erneut das Standardskalarprodukt von R2 V1 ist 2,0 und V2 ist 1,1, wie man auf der rechten Seite sehen kann. Wir erhalten also 2 mal 1 plus 0 mal 1, also 2. G2,1 wird dasselbe Ergebnis wie G1,2 liefern, da das Skalarprodukt unter der Vertauschung von diesen beiden Vektoren invariant ist. Das heißt, das Skalarprodukt von V2 und V1 liefert auf R2 genau das gleiche Ergebnis. Wir schreiben es explizit noch einmal hin. 1,1 mal 2,0 liefert 2 plus 0, ergibt 2. Zuletzt müssen wir noch das Ergebnis von G2,2 berechnen, um die Metrik zu vervollständigen. Das erhalten wir, indem wir 2 mal den V2-Vektor in das Skalarprodukt reinstecken. Und dann erhalten wir 1,1 Skalar multipliziert mit sich selber. Das bedeutet 1 mal 1 plus 1 mal 1, also insgesamt 2. Wir haben also jetzt die vier Elemente der Metrik bestimmt, 4, 2, 2 und 2, und wären damit sozusagen nun in der Lage, das Skalarprodukt von x und y vollständig in der krummlinigen bzw. nicht orthonormalen Basis auszurechnen. In der Teilaufgabe D ging es dann noch explizit wieder um das Skalarprodukt im Bezug zur Metrik. In der Vorlesung wurde bereits der Begriff des Versteckens der Metrik angesprochen. Das bedeutet, ich fasse diese Notation kurz auf als xj mal yj. In dieser Form erinnert sie am meisten an das bekannte Skalarprodukt, bei dem einfach zwei gleiche bei gleichen Indizes multipliziert wird und dann über alle Komponenten summiert wird. Also in dieser Form erkennen wir das normale Skalarprodukt wieder. Jedoch ist xj nicht die gewöhnliche Komponente von x in der Basis von v, sondern definiert als dieses Objekt, das wir ja hier definiert haben, um die Metrik zu verstecken. Diese Komponenten x mit Indiz unten j werden dann die sogenannten kovarianten Komponenten genannt, und diese erhält man, indem man x i mit Indiz oben über die Metrik mit g i j summiert. Also hier wird über i summiert für ein festes j. Ziel dieser Aufgabe ist es also nun, x1 mit Indiz unten und x2 mit Indiz unten, die beiden kovarianten Komponenten, zu finden, um dann mit dieser Formel das Skalarprodukt zu berechnen und zu schauen, ob wir das gleiche Ergebnis wie mit der Standardbasis erhalten. x1 ist, wenn wir uns nun diese Formel angucken, xi gi1. Das j wird auf beiden Seiten zu 1. Das Ganze ist also eine Einstein-Summe über i. Das bedeutet x1 g11 plus x2 g21. Auf der rechten Seite sind die Ergebnisse der letzten Teilaufgaben notiert. x1 ist 3, g11 ist 4, und dazu haben wir jetzt noch x2, das ist minus 4, mal g21, das ist 2. Wir erhalten also 12 minus 8, und das ist insgesamt 4. x2 erhalten wir analog wieder über die Formel. Wir erhalten also xi gi2. In diesem Fall ist der Indiz j auf beiden Seiten also die 2. Das Ganze ist wieder eine Einstein-Summe, das heißt ausgeschrieben als Summe haben wir x1 gi12 plus x2 g22. x1 haben wir wieder gegeben, das ist 3. g12 haben wir auch gegeben, das ist 2. x2 haben wir gegeben, das ist minus 4. Und g22 haben wir ebenfalls gegeben als 2. Wir erhalten also 6 minus 8, und das ist minus 2. Wir haben also jetzt die Komponenten x1 und x2 in der Kovarianten-Schreibweise gefunden und können dann gemäß der bekannten Formel das Skalarprodukt erneut ausrechnen, diesmal auf Basis der nicht-orthonormalen Basis. Dazu multiplizieren wir das Ganze in der Einstein-Summe durch. Das ist also x1 mal y1 plus x2y2. x1 haben wir gerade ausgerechnet, das ist 4, und y1 ist von vorher bekannt als minus 1. x2 ist minus 2. Und y2 ist von vorher bekannt als 3. Das heißt, wir erhalten insgesamt minus 4, minus 6, minus 10 insgesamt. Und das ist genau das Ergebnis, das wir auch in der Teilaufgabe b, zu der ich jetzt kurz zurückgehe, ebenfalls erhalten haben. Wir sehen also, dass es sowohl die Möglichkeit gibt, das Skalarprodukt in der Standardbasis auszurechnen, als auch in einer beliebigen, nicht orthonormalen Basis. Jedoch muss man dann die Metrik berücksichtigen, die angibt, wie die einzelnen Basisvektoren sich zueinander orientieren, und berücksichtigt, dass die Basis nicht zwangsläufig eine orthonormale Basis sein soll. Indem man den Indiz von i bei diesem x nach unten zieht und in ein j verwandelt, haben wir die Metrik versteckt, mussten dann natürlich aber die kovarianten Komponenten in diesem Fall zunächst erstmal berechnen. Am Ende haben wir das gleiche Ergebnis erhalten und gesehen, dass auch in der nicht orthonormalen Basis auf diese Weise das Skalarprodukt ausgerechnet werden kann.